Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Ohne Auto, mobil in der Grafschaft? Was geht mit Bus und Bahn? Das soll heute unser Thema sein bei Chefsachen, dem Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Dazu herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzlich willkommen, Joachim Behrens, Vorstand der Bentheimer Eisenbahn.
Ja, danke schön. Ne?
Wenn man über öffentlichen Nahverkehr in der Grafschaft spricht, dann muss man über die Bentheimer Eisenbahn sprechen. Die ist zu ungefähr 90%, würde ich sagen, mindestens Träger des öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis. Die BE betreibt seit Jahrzehnten eigentlich fast alle Regionalbuslinien im Landkreis Grafschaft Bentheim und seit 2014, wenn ich richtig weiß, auch die Stadtbuslinien in der Stadt Nordhorn. Und sie betreibt den Nahverkehrszug Regiopa, der im Juli 2019 seinen Betrieb zwischen Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus aufgenommen hat. Ja, damit begann ein neues Nahverkehrszeitalter in der Grafschaft Bentheim und das macht unser Thema heute vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Deswegen wollen wir mal versuchen, Joachim, das ein bisschen zu strukturieren und nacheinander ein bisschen aufzubröseln. Die Bentheimer Eisenbahn ist ja eine kreiseigene oder fast allein kreiseigene Gesellschaft, die auf eine 130-jährige Geschichte zurückblickt. Und die man so immer als Bahngesellschaft wahrnimmt, aber sie ist ja viel mehr als eine Bahngesellschaft. Sie ist ein großer Konzern heute, der alles Mögliche macht. Und ein Konzern, der wird ja von einem Vorstand, in diesem Fall von dir, geleitet. Jo. Aber wenn man dich ein bisschen piesacken will, dann sagt man der Herr Eisenbahndirektor.
Genau.
Ja, wie kommt das eigentlich? Erklär das mal.
Ja, das kommt ja nur sozusagen aus den Vorgängergenerationen. Dass es offensichtlich früher so Usus war, dass der Leiter des Unternehmens der Direktor war. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen dann auch ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich jetzt mal sagen, aus früheren Zeiten, ja. Wenn man den Titel Eisenbahndirektor führen darf. Ich fand das dann ein bisschen, als ich 2009 Vorstand wurde, war das so ein bisschen so ein altbackener Begriff, so habe ich das empfunden. Deswegen habe ich auch nicht bei mir im Handelsregister dann eintragen lassen, Eisenbahndirektor, sondern ganz normal Vorstand, weil der bin ich, gewählt für die entsprechenden Legislaturen vom Aufsichtsrat, Vorstand der Aktiengesellschaft und so ist mein Selbstverständnis. Von daher habe ich auf diesen Titel verzichtet. Das ist dann wieder hochgekocht, als Olaf Lies, der Wirtschafts- und Verkehrsminister, irgendwie durch irgendjemanden das mal übermittelt bekommen hat, wie auch immer. Und er fand das dann offensichtlich sehr lustig.
Wer das war.
Genau, dass es den Titel offensichtlich Eisenbahndirektor gibt, also ja. Alleinstellungsmerkmal. Und seitdem begrüßt er mich immer offiziell als Eisenbahndirektor, weil ich ihm das auch schon mal genauso erklärt habe. Und er genau weiß, dass ich eigentlich das nicht mehr für den richtig gewählten Begriff halte, sondern man ist Vorstand dieser Aktiengesellschaft.
Ja, und du hast gerade schon mal gesagt, seit 2009 bist du Vorstand, bis kürzlich nochmal sozusagen hast die Amtszeit nochmal verlängert. Ist das so wie ein Wahlbeamter in der Politik oder?
Kann man sagen. Ja. Man wird für maximal, also das Aktiengesetz lässt maximal 5 Jahre Wahlperiode zu. Der Aufsichtsrat kann auch verkürzen, wenn er will. Aber 5 Jahre ist sozusagen die längste Wahlperiode eines Vorstandes. Ja, und dann stellt man sich nach 4 Jahren, frühestens kann man sich wieder stellen zur Wiederwahl oder halt man erklärt, dass man nicht wiedergewählt werden will oder der Aufsichtsrat erklärt nach 4 Jahren, dass man den Vorstand nicht wiederwählt wählen wird, also dass er ausscheidet mit dem 5. Jahr. Die Regularien sind im Aktiengesetz klar festgelegt.
Mhm. Gut, du bist aber jetzt wiedergewählt, einstimmig, soweit ich das gehört habe.
Richtig.
Und wirst also uns die nächsten Jahre als Eisenbahndirektor noch erhalten bleiben.
Als Vorstand, ja genau.
Vielleicht sagst du noch ein bisschen was zum Konzern. Was gehört da so alles dazu?
Ja, das Unternehmen hat ja in den 130 Jahren auch eine bewegte Geschichte, wie alle Unternehmen, die so alt werden dürfen. Und wir haben als Bentheimer Kreisbahn begonnen 1895 mit dem Auftrag, Infrastruktur hier in die Grafschaft Schieneninfrastruktur zu bauen und einen Eisenbahnbetrieb dann aufzubauen. Das war der klassische Eigenbetrieb. 1935 ist es dann in die Rechtsform der Aktiengesellschaft überführt worden. Ab da also dann auch mit einem Vorstand, der dieses Unternehmen geführt hat. Und die Themen wurden dann immer mehr und auch immer differenzierter, wie sich Verkehr entwickelt hat, bedingt durch Auto und LKW und. Also die gesamte Mobilität von Menschen und Gütern hat sich in diesen Jahren verändert und so musste sich das Unternehmen auch verändern. Wir verstehen uns ja heute als Konzern hier mit regionalem Auftrag, dass wir uns darum kümmern, Transport von Menschen und Gütern, alles, was sich darum bewegt. Und so kann man auch den Konzern lesen. Wir haben eine Spedition und Logistikunternehmen bei uns mit der Kraftverkehr Emsland. Wir haben eine Reisebürokette mit 10 Reisebüros, auch klassischerweise das Vermitteln von Reisen, also auch von Mobilität. Wir haben den Busbetrieb bei uns, wir haben den Eisenbahngüterverkehr, wir haben jetzt den Schienenpersonennahverkehr und seit 2017 auch eine Parkraumgesellschaft. Auch das gehört zum Thema Mobilität dazu. Auch da verändert sich der Markt ja zunehmend, dass die öffentlichen Gebietskörperschaften erkennen, dass öffentliche Flächen wertvoll sind und dass man mit denen heutzutage anders umgehen muss, gerade im Thema hier Klimawandel.
Gut. Und. Lass uns mal jetzt fokussieren auf die beiden Bereiche, die du gerade auch genannt hast, also Bahnverkehr und Busverkehr. Zum Bahnverkehr kommen wir vielleicht später. Nur eins vielleicht noch, auch da, früher sagte man, die Bentamer Eisenbahn fährt auf ihrem eigenen Gleis. Heute ist es ja nicht mehr ganz so, nicht? Es gibt eine Betriebsgesellschaft und eine Netzgesellschaft. Das musst du auch nochmal eben erklären.
Genau, wir haben 2016 dann sozusagen im vorauseilenden Gehorsam für die Reaktivierung dann die Trennung vorgenommen, weil mit der Bahnreform und der entsprechenden Maßgaben aus Brüssel es notwendig, dass man Infrastrukturen sozusagen, sie stehen jedem zur Verfügung, öffentliche Infrastrukturen. Egal, ob es die Straße ist, das Wasser ist oder ob es die Schiene ist. Auch wenn sie, wie bei uns, in privater Rechtsform geführt werden, müssen sie trotzdem allen öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, jeder hat das Recht, auf unserer Infrastruktur zu fahren. Und ich darf auch nicht diskriminieren, auch wenn ich da selber drauf fahre. Also ich darf jetzt nicht meine eigenen Unternehmen besser stellen als Dritte, die auf der Infrastruktur fahren. Ich muss sie alle gleich behandeln.
Also wenn ich jetzt Besitzer einer Lokomotive wäre, dürfte ich auf eurer Schiene fahren.
Yes.
Aber ich muss dafür wahrscheinlich bezahlen.
Genau, wir haben Benutzungsbedingungen, wenn man so will, die sind im Netz veröffentlicht. Die müssen wir alle 2 Jahre genehmigen lassen von der Bundesnetzagentur. Die wacht da auch sehr genau drüber. Dieses Überwachen hat aber für uns auch Vorteile, weil die Bundesnetzagentur auch genau guckt, dass wir richtig kalkulieren. Also wir haben eigentlich auch nicht laufen nicht Gefahr, dass wir uns irgendwie verkalkulieren können und uns schlechter stellen können. Mhm. Da fahren viele und wir produzieren hier große Verluste. Das geht auch nicht. Aber so ist es. Du kannst dir die Benutzungsbedingungen angucken und wenn du dann ein zugelassenes Eisenbahnunternehmen bist, dann kannst du bei uns anrufen und kannst sagen, ich komme in der Lok und ich will an dem Tag fahren und dann kriegst du einen Fahrplan von uns und dann kannst du über unsere Strecke fahren. Und
dann gibt's die Rechnung dafür, dass ich die Strecke benutze.
Ganz genau.
Okay, aber du hast schon eben auf die lange Geschichte des Unternehmens hingewiesen und nicht nur Bahn, sondern auch Bus hat schon eine sehr lange Tradition bei euch.
Ja, seit 1928 sind wir konzessionierter Busunternehmer. Das hat sich in den Anfangsjahren mit dem Busverkehr erst über private Initiativen entwickelt und dann ist irgendwann später auch die Bentamer Eisenbahn dann in diesen Markt eingestiegen. Und seitdem hat sich der Busverkehr auch hier entsprechend gut etabliert. Und mit dem Wegfall des Personenverkehrs auf der Schiene 1974 begann dann natürlich ein Stück weit auch die Blüte des Busverkehrs, weil es gab ja keine andere Mobilität außer dem Fahrrad und das Auto und dann noch der Bus, aber die Schiene war ja nicht mehr sozusagen für Personen dann nicht mehr verfügbar und so hat sich der Busverkehr dann in diesen Jahren nochmal wieder stärker entwickelt.
So, und heute habt ihr das kreisweite Busverkehrsnetz, so ungefähr 1300 Kilometer Buslinie, wenn ich das richtig weiß. Ja, und da fahrt ihr aber jetzt nicht, weil ihr gerade Lust habt, da einen Bus fahren zu lassen, sondern da werdet ihr beauftragt. Ist das richtig?
Ja, kann man so sagen. Also der Landkreis Grafschaft Bentheim ist im Begriff Aufgabenträger. Also er ist sozusagen zugewiesen vom Gesetzgeber, dass er die Verantwortung hier im Landkreis Grafschaft Bentheim übernimmt, wie hier denn letzten Endes der Nahverkehr organisiert werden soll. So, und dann hat der Unternehmer die Möglichkeit zu sagen heutzutage immer noch, das, was der Landkreis da vorhat, das kann ich aus den Fahrgeldeinnahmen bestreiten. Das nennt sich dann eigenwirtschaftlich. Da braucht er letzten Endes keine besonderen Verfahren, sondern kann in einen solchen Verkehr eigenwirtschaftlich einsteigen. Es gibt aber auch, so wie wir es jetzt haben hier in der Grafschaft, dass es gemeinwirtschaftliche Verkehre sind. Das heißt, wir brauchen für diese Verkehre Zuschüsse Dritter, damit wir sie überhaupt ausführen können.
Weil sich durch die Fahrgasteinnahmen der Verkehr nicht rechnet.
Genau, ganz genau.
Ja. Kannst du da mal so Zahlen sagen, wie viele Fahrgäste mit dem Bus befördert ihr denn so pro Jahr vielleicht?
Also wir haben insgesamt knapp 3 Millionen jetzt nach der Einführung des Schienenpersonennahverkehrs. Ne? 3 Millionen Fahrgäste, die wir mit den Bussen befördern. Und wir haben knapp 1 Million Fahrgäste, die wir im Schienenpersonennahverkehr haben.
Und trotzdem macht der Busverkehr Defizit.
Genau, der Busverkehr ist bei uns in den Zahlen nicht defizitär. Dafür gibt es einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag, den der Landkreis quasi entsprechend erstellt hat. Aber wenn man so will, der öffentliche Dienstleistungsauftrag gewährt uns, dass wir mit den Zahlen operativ klarkommen. Aber im Grunde genommen zahlt der Landkreis das Delta zwischen Fahrgeldeinnahmen und übrigen Kosten.
Also das klingt mir alles unwahrscheinlich kompliziert. Ja, also wenn ich mit dem Bus fahre, kaufe ich eine Fahrkarte, die kostet, weiß ich nicht, 3,50 oder
genau,
so.
Genau.
Und in Wirklichkeit kostet die Fahrt, die ich mache, aber mehr als 3,50.
Genau, so ist es.
Und haben wir ungefähr auch, wie viel muss der Landkreis dazu schießen, damit ihr kostendeckend arbeiten könnt?
Also wir leben ja überwiegend im ländlichen Raum vom Schülerverkehr, muss man ja sagen. Also dadurch, dass der Landkreis ja seinen Schülern die Fahrkarten entsprechend stellt, haben wir eine, sagen wir mal, 70-prozentige kalkulierte Einnahme. Die ist auch kostendeckend. So, dann kommen noch die übrigen Verkehre hinzu, also der allgemeine Linienverkehr, den wir im Angebot haben, und der ist dann nicht kostendeckend. Und das alles in der Gemengelage führt dann dazu, dass wir 70-75% oder der Landkreis 70-75% über die Fahrgeldeinnahmen decken kann und 25-30% letzten Endes dann aus dem Haushalt zusteuern muss.
Ja, und die Kernfrage, die sich deutschlandweit, europaweit im Moment stellt und die sich auch in der Grafschaft stellt, ist ja, kann denn der Bus, der öffentliche Nahverkehr überhaupt eine Alternative zum eigenen Auto sein? Hier in der Grafschaft, gerade in den ländlichen Bereichen, du hast es angesprochen, da hat jede Familie mindestens ein Auto, manchmal zwei, drei oder noch mehr. Und ein Bus, wenn überhaupt einer fährt, kommt nur mal, wenn wir Glück haben, einmal die Stunde.
Also da muss man sich auch ehrlich machen. Im ländlichen Raum wird das echt schwierig, wenn man da den Traum verfolgt, alle könnten auf ihr Auto verzichten. Das sage ich jetzt mal aus meiner Sichtweise, ist das utopisch. Mhm. Nicht alle. Aber es gibt sicherlich Gebiete, Wohngebiete und auch Gewerbegebiete, die auch jenseits der Schiene gut mit dem ÖPNV heute schon angeschlossen sind und sicherlich in Zukunft vielleicht noch besser angeschlossen werden und wo es sich dann unter den derzeit geltenden Bedingungen, Stichwort Deutschlandticket, durchaus dann auch interessant ist für jemanden, der dann überlegt, halte ich dafür noch das Auto vor oder gehe ich dann sozusagen auch den Weg, dass ich das Fahrrad morgens nehme, fahre zur Bushaltestelle und fahre dann mit dem Bus zur Arbeit oder zur Schule oder wo auch immer hin. Da glaube ich, gibt es einen kleinen Paradigmenwechsel. Aber wir müssen da immer aufpassen. Wir werden nicht die ganze Grafschaft im Halbstundentakt erschließen können. Also es wird immer Bereiche geben, wo du tagesabhängig Lebenssituationen hast, wo du das Auto brauchst. Da gibt es keine Buslinie.
Aber selbst im Stadtgebiet von Nordhorn, also jemand, der jetzt aus einem Ballungsraum kommt, Berlin, Hamburg, was weiß ich, der ist es ja gewöhnt, er stellt sich an die nächstbeste Bushaltestelle, der braucht nicht auf den Fahrplan gucken, sondern der weiß, innerhalb der nächsten Viertelstunde kommt hier jetzt ein Bus und das Netz ist so dicht, dass ich mit dem erstmal losfahre und dann eventuell umsteige. Das haben wir auch im Ballungsraum Nordhorn, wenn ich den so nennen darf, nicht. Warum eigentlich nicht?
Gut, aber wir haben hier in Nordhorn immerhin einen Halbstundentakt. Also wir fahren hier im Halbstundentakt zum Bahnhof hin, obwohl ja nur jede Stunde der Zug dort kommt, kann man jede halbe Stunde den Bahnhof erreichen. Von daher, das ist für eine Stadt mit 55.000 Einwohnern schon eine gute Qualität und auch eine gute Taktdichte. Aber natürlich haben wir auch in Nordhorn Gebiete, die wir nur schwer mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen können. Also selbst in so einer Stadt mit Stadtverkehr gibt es halt bestimmte Linienverläufe, die kannst du abbilden und andere, da wird es dann schwierig. Aber insgesamt finde ich, ist das, was den Stadtverkehr angeht, eine gute Qualität. Haben wir auch im übrigen Raum der Grafschaft Bentheim. Wir sagen immer, du kannst, egal wo du wohnst in der Grafschaft, mindestens alle 2 Stunden den Nahverkehr nutzen. Also durch das Rufbusangebot oder Anruf-Sammeltaxi-Angebot decken wir auch da entsprechende Lücken, sodass, wenn jemand jetzt kein Auto hat und er ist auf den Nahverkehr angewiesen und er wohnt irgendwo in der Diaspora, also sehr weit außerhalb, ist er jetzt nicht, ist nicht Hopf und Malz verloren. Aber er muss sich natürlich etwas mehr gefallen lassen, als bequem ins Auto zu steigen, zu jeder Zeit, wie er jetzt gerade ein Mobilitätsbedürfnis hat. Das geht natürlich nicht. Man muss sich dann ein bisschen auch auf Fahrplanzeiten und entsprechende Vorbereitungen, nämlich ich muss so einen Anrufbus natürlich auch vorher bestellen. Darauf muss ich mich natürlich einstellen wollen und nicht so nach dem Motto, ich schnippe einen Finger und dann sind alle da. Das geht nicht. Das werden wir, glaube ich, auch nicht erfüllen können.
Ja, nun gibt es ja verschiedene Menschen, die überhaupt mobil sein wollen oder müssen. Da gibt es die, die verreisen wollen, die, die in die Stadt zum Einkaufen wollen. Aber es gibt ja auch sehr viele Menschen, die eigentlich sich wünschen, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel auch zur Arbeit fahren zu können. Bist du jetzt auch mit dem Bus hier? Wir sind ja auch in einem Gewerbegebiet hier.
Ja, genau. Ja, ja, das ich finde, dass du sprichst das eigentlich das richtige Thema an. Wenn wir in Zukunft auch den Stellenwert des Nahverkehrs nicht nur bei uns in der Grafschaft, sondern insgesamt, glaube ich, in Deutschland weiter erhöhen wollen, dann müssen wir uns auch um die arbeitende Bevölkerung noch stärker kümmern. Dann ist es nicht nur der Freizeitverkehr und der Schülerverkehr, sondern dann ist es auch die Frage, wie erreiche ich mit dem öffentlichen Nahverkehr die Gewerbegebiete? Und das sehen wir ja auch ganz häufig heutzutage, wenn ich den Gewerbegebiet erreiche, muss ich natürlich auch die entsprechenden Haltestellen da platziert haben, dass derjenige auch jetzt nicht 3 Kilometer laufen muss, bis er dann eine Haltestelle erreicht. So, also auch das ist eine große Herausforderung. Aber ich finde, bei der Entwicklung, die wir derzeit erkennen in Deutschland und in Europa, lohnt es sich, sich mehr noch als in der Vergangenheit mit den vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ins Benehmen zu setzen, das System bekannter zu machen. Auch die haben teilweise Probleme, es zu begreifen, wie Nahverkehr funktioniert, sie ein Stück weit auch in den Betrieben dafür zu begeistern und vielleicht auch den Dialog mit den Beschäftigten noch stärker zu führen, nämlich zu gucken, wir sagen ja immer, guckt dem Kunden auf den Mund, also den Beschäftigten auf den Mund zu gucken und zu gucken, was erwarten Sie eigentlich von einem gut funktionierenden Nahverkehr hier in der Grafschaft Bentheim?
Ja, aber wenn wir jetzt mal ein praktisches Beispiel nehmen, ich konstruiere das jetzt mal ganz spontan. Also wir haben letztens berichtet über eine große Neuansiedlung in Lohne im Gewerbegebiet. Rosenext hat gesagt, wir wollen da 700 Arbeitsplätze schaffen. Warum sagt ihr denn nicht einfach, gut, dann machen wir da eine Bushaltestelle?
Ist ja. Also die Haltestelle ist ja da. Das ist ja, also das ist jetzt das gute Paradebeispiel, dass Rosen zwar nicht gesagt hat, wir suchen jetzt ein Gewerbegrundstück, wo wir Schiene und Straße und den Bus in der Nähe haben, aber sie haben zumindest das Gewerbegrundstück da gesucht, wo die Autobahn in der Nähe ist, aber auch die Bushaltestelle in der Nähe ist. Und wer da hinfährt, sieht letzten Endes, dass eigentlich am Eingangstor zu dem neuen Gewerbegebiet dort, wo Rosen baut, ist letzten Endes die Haltestelle. Die wird heute vom Unternehmen Meiering auch bedient. Und auch da ist ja die Verdichtung, hat ja stattgefunden, die Taktverdichtung. Der Bus fährt ja jetzt auch bis in die späten Abendstunden über den ganzen Tag verteilt. Von daher, glaube ich, ist das da ganz gut gelungen. Wir müssen aber andere Gebiete in der Grafschaft uns angucken. Ich gucke dann gerade Richtung Neu-Gnadenfeld. Da sind gute Betriebe, die in den letzten Jahren sich sehr stark entwickelt haben im Kunststoffbereich, aber auch im Bereich Maschinenbau. Ja. Und wir haben vor Jahren da schon festgestellt, dass es gar nicht so sehr jetzt von uns die Idee gab, wie können wir diese Betriebe ansiedeln, sondern die Forderungen sind quasi aus der Belegschaft selbst gekommen an die Unternehmensleitung. Wie können wir hier eine bessere Anbindung bekommen? Und da sind wir im Dialog mit dem Landkreis und auch mit den Betrieben. Und ich glaube, mit der Einführung des Schienenpersonennahverkehrs in die Niedergrafschaft 2026 gelingt es uns, hier eine deutlich bessere Anbindung dieses Gewerbegebietes in Neu-Gnadenfeld zu erreichen.
Den Schienenverkehr möchte ich noch ein bisschen zurückschieben.
Weiß ich,
ja. Da haben wir sicherlich noch ein sehr umfangreiches Thema vor uns.
Machen wir nachher.
Und auch der Zusammenhang zwischen Bus und Schiene ist ja hier in der Grafschaft besonders intensiv.
Ja.
Aber lass uns noch eben beim Bus bleiben. Du hast eben schon mal so ein Stichwort en passant genannt, Konzessionsbetrieb. Also wenn wir bei dem Beispiel Neu-Gnadenfeld bleiben, dann kannst du nicht einfach sagen als Bentheimer Eisenbahn, ich lasse da jetzt mal einen Bus hinfahren und die Betriebe in Neu-Gnadenfeld können auch nicht sagen, wir haben so viel Geld, wir chartern jetzt selber einen Bus, der da hinfährt. Kannst du das Verfahren mal eben erklären?
Ich versuche das mal. Es ist auch etwas komplizierter. Wir haben ja in Deutschland das Personenbeförderungsgesetz und da sind letzten Endes alle Dinge, die man tun und genehmigen lassen muss, sind dort alles verfasst. Wer überhaupt Bus Unternehmer sein darf, was man alles für Voraussetzungen mitbringen muss und. Zum Beispiel auch die Tarife müssen weiter genehmigt werden in Hannover von unserer Aufsichtsbehörde. Also wir können nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt einen Euro mehr, sondern das müssen wir schon nachweisen, warum wir jetzt einen Euro mehr brauchen.
Okay.
Und so ist es auch, dass ich für meinen Fahrplan eine Konzession beantrage. So, und dann wird geguckt, gibt es in dem Raum schon Busverkehr, also Unternehmer, die dort fahren, dann verbietet es sich, dass da noch einer eine Konzession bekommt. Es sei denn, es ist eine ganz andere Linie, die ganz anderen Stellenwert hat. Meinetwegen, ich fahre jetzt von Nordhorn nach Papenburg, aber ich halte nirgendwo unterwegs an. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich so eine Schnellbuslinie nach Papenburg dann trotzdem genehmigt bekomme, weil ich keinem anderen in den Wettbewerb gehe, um die dort zwischenliegenden Fahrgäste. Das haben wir zum Beispiel aktuell bei der Linie X80, die von Bocholt nach Bentheim fährt, der sogenannte Baumwollexpress.
Ja.
Da haben die Menschen nicht verstanden, und das ist das Schwierige bei diesem Personenbeförderungsgesetz, muss man sagen. Da haben die Menschen nicht verstanden oder können die auch nicht verstehen, der Bus fährt durch Gildehaus, ne? Und ich kann in Gildehaus in diesen Bus nicht einsteigen und mitfahren nach Bentheim, weil das diese Konzession nicht zulässt. Denn die Konzession haben wir in der Grafschaft, aber nicht dieser Baumwollexpress. Und wir leben ja über den öffentlichen Dienstleistungsauftrag, haben wir ja ein gewisses unternehmerisches Risiko getragen, indem wir die Fahrgeldeinnahmen ja kalkuliert haben, die wir auch erzielen müssen. Ansonsten, wenn wir die nicht erzielen, bleibt dieses Defizit bei uns. Das trägt kein anderer. Also kann es natürlich nicht sein, dass jemand von außerhalb in den konzessionierten Raum bei uns eindringt, kassiert meinetwegen bei uns Fahrgäste, die wir eigentlich auf unserer Linie brauchen, die Einnahmen, die nimmt er sich jetzt. So, und das ist so ein bisschen, ganz einfach gesprochen, der Schutz, den das Konzessionsrecht einem da dann entsprechend gewährt.
Das war für mich schon ein bisschen zu kompliziert, wer erteilt denn die Konzession?
Das Land Niedersachsen, also über den Dienstleister der Landesnahverkehrsgesellschaft, dort beantrage ich letzten Endes die Konzession. Da wird das auch alles geprüft, ob diese ganzen Bedingungen alle entsprechend dann eingehalten sind, dass überhaupt eine solche Konzession erteilt werden kann.
Und du hast eben gesagt, der Bedarfsträger ist der Landkreis.
Ja.
Das heißt, der Landkreis stellt einen Plan auf, wo er überhaupt Nahverkehr haben will und wo nicht.
Genau.
Und wie oft und was es kosten darf.
Richtig,
ja.
Ganz genau.
Und dieser Nahverkehrsplan, der ist ja neu gemacht worden, wenn ich das weiß, als der Regiopa eingeführt wurde. Und der muss jetzt fortgeschrieben werden.
Genau, da ist der Landkreis ja dabei. Jetzt im Moment kommt noch so ein Zwischenschritt. Es wird in diesem Jahr nochmal der bestehende Nahverkehrsplan nochmal bestätigt. Das hat regulatorische Gründe, aber der Landkreis ist parallel dabei, die Vorbereitung jetzt zu treffen für den neuen Nahverkehrsplan. Der geht dann nächstes Jahr in die politische Beratung und soll dann ab 26 mit Einführung des Schienenpersonennahverkehrs dann auch gelten. Und das ist, wenn man das mal so beschreibt, das ist im Grunde das Kochbuch. Die Politik schreibt ein Kochbuch, wie sie glaubt, wie das Rezept Nahverkehr in der Grafschaft ausgeführt werden soll. So, und dann müssen wir Unternehmer gucken, dass wir letzten Endes oder wie wir das entsprechend ausführen können unter den bestehenden Verträgen, die wir haben. Schreibt der Landkreis jetzt meinetwegen in den Nahverkehrsplan deutlich mehr Leistungen rein, die wir zu erfüllen haben, muss er sie natürlich auch irgendwie bezahlen. Also das Geld fällt ja nicht vom Himmel. Und wir haben ja gerade gelernt, aus den Fahrgeldeinnahmen allein kann man den Verkehr wirtschaftlich nicht beschreiten. So, darüber muss sich ein Landkreis oder sagen wir mal die Kreispolitik dann auch Gedanken machen. Wenn sie mehr Leistung reinschreiben will, muss sie sich auch Gedanken machen, wie sie diese Leistung bezahlen will.
Also wir haben ja immer so eine Diskussion, Uelzen, Itterbeck, wo Menschen sagen, wir sind da abgehängt, wir wollen da eigentlich mehr öffentlichen Nahverkehr. Ja, wenn Sie das wollen, müssen Sie also eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, an den Landkreis herantreten und sagen,
ja,
sorg mal dafür, dass die Bentheimer Eisenbahn da fahren kann.
Genau, ganz genau.
Mhm.
Das ist eigentlich der Wille, den man mit diesem Gesetz letzten Endes dann auch ausgeführt hat. Die Ortspolitik, sage ich jetzt mal, geht an den Aufgabenträger ran, über die Kreispolitiker, wie auch immer, und formuliert möglicherweise Anforderungen. Und dann wird der Aufgabenträger Landkreis Grafschaft Bentheim gucken, wie er das da hinkriegen kann unter den bestehenden Bedingungen. Oder braucht er möglicherweise zusätzliches Geld dann vom Haushaltsgeber, um das überhaupt dann entsprechend bezahlen zu können. Und Itterbeck ist ein gutes Beispiel. Wir haben vor ein paar Jahren eine Sperrung gehabt der Bundesstraße zwischen Uelzen und Vilsum. Komplettsperrung, dann mussten wir den Verkehr über Itterbeck umleiten und dann haben die Itterbecker gesehen, dass da jede Stunde in jede Richtung ein Bus fährt, plötzlich durch Itterbeck. Und dann fanden die das so toll, dass die gesagt haben, also das müssen wir eigentlich beibehalten. Ja. Also wir müssen eigentlich jetzt immer hier einen Bus haben, weil dann können wir auch Bus fahren. Das fanden wir auch ganz spannend. Allerdings muss man dazu sagen, ist die Straßeninfrastruktur zwischen Itterbeck und Vilsum eher nicht so geeignet für Busse, wenn man da fährt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das mit dem Landkreis gemacht. Wir haben gesagt, wir behalten diese Linie bei, auch wenn die Bundesstraße wieder frei ist. Weil wir eigentlich dachten, wir können auch da in Itterbeck, gerade so in den Gewerbegebieten, noch mehr Fahrgäste gewinnen. Das ist leider nicht eingetreten, muss man auch dazu sagen. Aus welchen Gründen auch immer. Jetzt fährt jede Stunde öffentlicher Nahverkehr durch Itterbeck. Aber es hilft dir natürlich auch nichts, wenn keiner mitfährt.
Ja.
Jetzt fahren wir die Fahrgäste aus Uelsen mit einer Sonderschleife etwas länger Richtung Emlichheim, die es früher bequemer fanden, über die Bundesstraße direkt nach Emlichheim zu fahren. Das ist das Ergebnis. Verlieren wir dann in Uelsen weitere Fahrgäste, die sonst mit uns gefahren sind, die jetzt sagen, mit dieser Sonderschleife bin ich einverstanden, ich fahre mit dem Auto, haben wir natürlich letzten Endes dann nicht richtig agiert. Und das muss man schon an dieser Stelle als gutes Beispiel konstatieren. Nee, das soll nicht heißen, dass nicht Itterbeck am Nahverkehr dran sein muss. Aber man muss es vielleicht mit einer anderen Betriebsform dann lösen, nämlich vielleicht mit einer Art Rufbus oder solchen Themen, wie man Itterbeck günstig an Uelsen und an den übrigen Nahverkehr dann dran bekommt.
Mhm. Vielleicht noch so, bevor wir das Thema Bus dann verlassen. Also das Kochbuch, wie du es ausgedrückt hast, das schreibt jetzt im Grunde vor, in Nordhorn halbstündlich, in allen anderen Teilen der Grafschaft stündlich oder vielleicht zweistündlich.
Genau.
Jetzt wäre natürlich gut, wenn ich an jeder Haltestelle sehen kann, kommt der Bus denn überhaupt oder wann kommt er oder hat er Verspätung? Das kenne ich auch aus größeren Städten, dass da so eine Infotafel ist, so eine LED-Tafel, wo dran steht, der Bus hat 3 Minuten Verspätung, aber der kommt, weiß ich nicht, um 19.48 Uhr.
Das kriegen wir jetzt auch in der Grafschaft, also ich will jetzt nicht sagen 2025, eigentlich ist es geplant für 2025, aber so wie ich das einschätze, wird es wahrscheinlich komplett fertig sein, erst in 2026. Aber dann haben wir an den zentralen Haltestellen in der ganzen Grafschaft, also vom Rathausplatz in Bentheim und Bahnhof Bentheim, Europaplatz, Bahnhof Nordhorn, alle diese zentralen Haltestellen haben wir digitale Anzeigentafeln und da steht nicht drauf, dass der nächste Bus fahrplanmäßig um 8 Uhr fährt, sondern da steht dann drauf, die Linie 40 oder Linie 30 kommt in 3 Minuten.
Mhm.
Also das, was der Fahrgast eigentlich wissen will, oftmals auch, wenn wir es in den Großstädten ja mitbringen, geht es nicht darum, dass ich wissen will, fährt er jetzt um 7.51 Uhr und der kommt jetzt 4 Minuten später, sondern nein, wann fährt er denn jetzt? Also wann kommt denn die nächste Linie, damit ich da mitfahren kann? Und
ja,
das werden wir auch weiter ausbringen dann an die, in Anführungsstrichen, kleineren Haltestellen, sodass man dort auch sich über eine Handylösung sich dann auch informieren kann, wann kommt denn der nächste Bus an dieser Haltestelle. Also du kannst nicht an jeder Haltestelle so ein digitales Gerät anbringen. Dafür haben viele jetzt heute ein Handy und da müssen wir auch stärker dieses Medium mitnutzen.
Ja, trotzdem wird das ja eine gewaltige Investition werden, nicht? Also, denn das sind ja nicht nur 10 oder 12 Haltestellen, die da ausgestattet werden.
Genau, und die Fahrzeuge werden alle neu ausgestattet, weil die Technik ja auch angesteuert werden muss von den Fahrzeugen. Also insgesamt wird der gesamte öffentliche Personennahverkehr da ein Stück weit von erfasst. Sind etwa 4 Millionen Euro, die investiert werden, gemeinsam mit dem Landkreis und die Verkehrsunternehmen. Also Richtersreisen, Bentheimer Eisenbahn und der Landkreis investieren hier eine ganze Menge Geld, um auch ein Stück weit weiter den Komfort zu erhöhen und vielleicht auch die Akzeptanz für den öffentlichen Nahverkehr, gerade für den Bus, dann auch zu erhöhen.
Mhm. Zu Richtersreisen nochmal eben als Stichwort. Also die BE ist nicht 100%ig Träger des Busverkehrs, sondern Richtersreisen hat auch eine Linie oder zwei?
2 Linien. Wir sind organisiert in der Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim zusammen. Da haben wir sozusagen den gemeinsamen Tarif organisiert, den wir anwenden. Das heißt, du kannst im Bus der Bentheimer Eisenbahn ein Ticket lösen, auch schon für den Bus von Richters. Und wir haben im Hintergrund für uns organisiert, wie wir die Einnahmen denn untereinander aufteilen, dass wir das jetzt nicht scharf machen, sondern dass das prozentual geht. Da gibt es eine entsprechende Vereinbarung. Früher gehörte die Firma Meiering auch noch dazu. Die ist dann irgendwann ausgeschieden aus der Verkehrsgemeinschaft. Da gilt das dann nicht. Der hat seine eigenen Tarife in seinen Bussen, die dort Anwendung finden. Aber mit Richters haben wir zusammen die entsprechende. Also Meiering ist auch noch mit 2 Linien in der Grafschaft Bentheim unterwegs und zusätzlich auch noch mit Schülerlinien. Mhm. Aber die 161 und 165 zwischen Nordhorn und Lingen ist auch eine sehr gute, mittlerweile gute Linie, die auch gut ausgelastet ist, die dort unterwegs ist, weil es doch viele Nordhorner gibt, die auch den Bahnhof Lingen ansteuern.
Ja, und das sagtest du eben schon mal, die fährt jetzt eben auch am Wochenende und auch bis spätabends, was ja früher nicht der Fall war.
Genau.
Und das wertet die Linie auch nochmal auf. Und die fährt auch am Gewerbegebiet, nicht nur in Lohne, sondern auch in Clausheide vorbei, sodass da schon eine Anbindung besteht. Ne?
Ja, und ja. Da gilt auch der Fokus, also wenn man das in Clausheide so sieht, wir können nicht mit jedem Linienbus durch so ein ganzes Gewerbegebiet durch. Das wollen die Fahrgäste nicht, die in Nordhorn einsteigen und eigentlich zum Lingner Bahnhof wollen, dass die da so eine Bummellinie bekommen und werden da überall durchgefahren. Mhm. Deswegen ist der Fokus auch in Zukunft noch stärker darauf zu richten, dass wir so, ja, sagen wir mal, so Bündelungseffekte brauchen, wo ich meine Fahrräder gut abstellen kann, vielleicht auch sicher abstellen kann. Und jetzt kann derjenige, der in dem Gewerbegebiet arbeitet, der steigt an der Bundesstraße aus, nimmt sich das Fahrrad, fährt zu seinem Betrieb, fährt abends wieder zur Bushaltestelle zurück, kann das Fahrrad dort sicher abstellen und fährt dann mit dem Bus wieder nach Hause. Aber das Fahrrad verbleibt dort. Mhm. Das sehen wir sehr stark, kommen wir ja gleich zu bei der Bahnlinie. Das sind viele Haltestellen, wo viele Fahrräder stehen. Da fragt man sich, so viele Fahrräder. Aber das sind oftmals die Fahrräder, die dann auch am Wochenende da stehen. Die werden gebraucht, wo sie morgens ankommen, damit sie sozusagen den letzten Kilometer zu ihrem Betrieb damit überbrücken können.
Mhm. Ja, damit sind wir ja eigentlich bei der Bahn. 2019 im Juli hat der Regiopa nach mehrjähriger Planung und Bauphase endlich den Fahrplanbetrieb aufgenommen. Das war ja im Grunde für das gesamte Nahverkehrssystem hier ein Paradigmenwechsel. Wir hatten eben schon mal das Stichwort Nahverkehrsplan. Und heute ist es doch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Bahn, der Regiopa, wie bei so einem Fischgrätmuster die Hauptgeräte ist und dass der Bus zuführt oder abführt von dieser Hauptlinie. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, vollkommen richtig. Das muss eigentlich auch sozusagen das Ziel sein, was der Busverkehr dann zukünftig hat, dass er sozusagen die letzte Meile, wie man so schön sagt, von der Haltestelle der Bahn dann in die, ja, in Anführungsstrichen Peripherie, also in den ländlichen Raum, dann entsprechend sicherstellt, sodass der ländliche Raum auch eine gute Anbindung an den Bahnverkehr. Also das muss die Hauptausprägung sein des Busverkehrs. Und die Bahnlinie ist so, das ist die Achillesferse, sozusagen das Rückgrat bei uns zukünftig im Landkreis Grafschaft Bentheim. Wenn wir dann von Kuhworden durchgehend bis Bentheim fahren, dann haben wir hier eine leistungsfähige, gute, sehr gute Mobilität. Und ich bezeichne das immer noch 2019 als Quantensprung, den wir hier in der Grafschaft damit erreicht haben, dass der Nahverkehr auf der Schiene zurückgekommen ist.
Nun wird ja nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Landkreises und bei den Aufsichtsbehörden der Erfolg des Regiopa ein bisschen bestaunt, sage ich mal, weil die Fahrgastzahlen doch anscheinend besser sind, als man erwartet hatte. Nur diese Hauptgeräte, der Hauptast des Nahverkehrssystems endet nun in Neuenhaus.
Das ist, ich will es mal so sagen, sicherlich auch ein Lernprozess, den alle ein Stück weit machen oder gemacht haben. Wir enden in Neuenhaus und wir haben eine relativ, das nennt sich Wendezeit. Also der Zug steht relativ lange in Neuenhaus, bis er dann wieder seine Fahrt zurück antritt. Er hätte in dieser Zeit oder könnte in dieser Zeit auch schon Emlichheim erreichen, ohne dass man einen Zug mehr braucht. Also, und in Neuenhaus endest du quasi auch an einem Bahnhof, wo du jetzt nicht weiterfahren kannst, außer mit Bussen, aber nicht irgendwo in eine andere Bahn umsteigen kannst. Man ist eigentlich immer günstiger unterwegs, wenn wir mit diesen Zügen sogenannte Knotenbahnhöfe erreichen. Den Knotenbahnhof Bentheim erreichen wir. Da kann ich umsteigen in den Nahverkehr oder Fernverkehr, IC, Richtung Holland, Richtung Deutschland. Ganz egal, aber Neuenhaus haben wir es halt nicht. Zukünftig, wenn wir nach Kuhworden fahren, erreichen wir in Kuhworden wieder einen Knotenbahnhof. Ich kann in Kuhworden umsteigen Richtung Emmen, Richtung Zwolle, Richtung Almelo. Also ich kann in alle Richtungen weiterfahren.
Das klingt aber jetzt sehr optimistisch. Also erstmal, wann fährt er denn bis Kuhworden?
Also ich bin immer noch sehr optimistisch. Das, was wir gesagt haben, dass wir Dezember 2026 unsere Züge fahren können. Mindestens bis Lawald. Also wir sind noch ein bisschen in einem schwierigeren Fahrwasser, wenn es um die Infrastruktur der Benthammer Eisenbahn in den Niederlanden geht, dass wir das mit den niederländischen Behörden voneinander bekommen. Das ist noch eine Herausforderung. Ich hoffe, dass sich das jetzt in den nächsten Wochen klärt. Dann wären wir auch da so weit, dass man sagen kann, auch das gelingt. Aber das kann man heute noch nicht sagen. Da brauchen wir noch ein paar Tage für. Aber was wir, glaube ich, sicher sagen können, wir erwarten in den nächsten Tagen jetzt den verbindlichen Förderbescheid über das Land Niedersachsen, sowohl vom Bund als auch vom Land und dann auch vom Landkreis, sodass der Umbau der Infrastruktur zu 100% gesichert ist. Wir erwarten bis Ende des Jahres die Unterschrift unter den Verkehrsvertrag. Da ist dann geregelt, wie der Zugverkehr denn zukünftig dann auch bis nach Kuhworn operationell gemacht werden soll, sodass die wichtigsten vertraglichen Voraussetzungen alle gegeben sind und wir am 5. Februar, so ist der Plan, dann auch mit den Baumaßnahmen an der Gesamtstrecke beginnen können. Und wenn alles gut läuft, im September 2026 auch die Maßnahmen abschließen können, dann in den Probebetrieb gehen und dann im Dezember in den Regelbetrieb.
Schwierigkeiten mit den Niederländern hast du angesprochen. Also wenn wir den Knotenbahnhof erreichen wollen, müssen wir auf niederländischem Gebiet fahren, 2 oder 3 Kilometer, soweit ich weiß. Und wo hakt es denn da?
Also das ist eine Besonderheit in Europa, haben wir, glaube ich, auch seit gefühlten 100 Jahren immer wieder erklärt. Es gibt kaum in Europa Infrastrukturen eines privaten Unternehmers im Ausland. Und die Benthammer Eisenbahn hat eigene Infrastruktur, Schieneninfrastruktur in den Niederlanden. Also das, was man hinter Lawald, hinter der Grenze bis zur Einführungsweiche in Kuhworn sieht, ist das Eigentum der Benthammer Eisenbahn. Das gehört uns, da fahren wir mit unseren Zügen drüber. Es liegt aber im Staatsgebiet der Niederlande. So, und jetzt haben wir die Situation, wir wollen zukünftig auch mit Personenzügen darüber fahren. Personenzüge haben ein eigenes Genehmigungsverfahren. Das muss beantragt werden. Und dabei ist dann in den Niederlanden festgestellt worden, unter welchem Gesetz oder unter welcher Verordnung wollen wir das denn packen? Weil wir kennen in den Niederlanden nur einen Netzbetreiber und das ist ProRail. Mehr gibt es nicht. Also sind alle Gesetze in den Niederlanden auf ProRail zugeschnitten, aber nicht auf eine Privatbahn wie die Benthammer Eisenbahn. Mhm. Und das ist im Moment die große Herausforderung, die wir da haben, dass Den Haag jetzt gucken muss, wie sie das Gesetz so weit entsprechend formuliert, dass auch unsere Infrastruktur damit erfasst wird, sodass wir auch dann mit Personenzügen über unsere Infrastruktur in den Niederlanden fahren können.
Also wenn das gelänge, dann wären wir mit der Bahnstrecke vom Knotenbahnhof Bad Bentheim im Süden zum Knotenbahnhof Kuhworden im Norden, also eine durchgehende Verkehrsachse.
Ja.
Und Kuhworden im Norden ist ja für die Holländer auch eine ganz besondere Geschichte, weil die ja auch mit der Niedersachsenline eine weitere Verbindung nach Norden Richtung Groningen planen. Würde der Regiopa da auch fahren?
Also wir planen erstmal bis Kuhworden. Mhm. Wir kriegen ja auch einen eigenen Bahnsteig gebaut. Wir haben Züge, die mit der deutschen Zugsicherung ausgestattet sind. Und die Niederländer haben zugestimmt, dass an deren Strecke bis in den Bahnhof Kuhworden die deutsche Zugsicherung gebaut wird. So brauchen wir in unseren Zügen nicht die holländische Zugsicherung. Also werden wir bis 2006...
Die eine andere Technik hat.
Genau.
Ja.
Mhm. Werden wir bis 2036 natürlich nicht mit unseren Zügen weiterfahren können als bis zum Bahnhof Kuhworden. Was in 20, 30, 40, 50 Jahren ist, kann keiner sagen. Der Markt wird sich auch da weiterentwickeln. Und vielleicht ist es irgendwann mal so, dass 2040 oder 2050 auch eine Benthammer Eisenbahn bis Groningen fährt. Mhm. Das weiß ich alles nicht. Mhm.
Gut, bleiben wir bei der Grafschaft. Wenn jetzt die Verlängerung des Regiopa kommt, ob nun bis Lawald oder bis Kuhworden, haben wir auf jeden Fall diese Zentralgräte des Fischgrätmusters, sage ich mal, durch die Niedergrafschaft verlängert. Nach dem Verständnis, was wir eben besprochen haben, heißt das ja, dass der Busverkehr in der Niedergrafschaft dann anders organisiert werden muss.
Ja, da sind wir im Moment auch im Dialog mit dem Aufgabenträger, Landkreis Grafschaft-Benther, was wir am Anfang schon hatten. Also hier ist der Aufgabenträger erstmal sehr stark gefordert, wie er denn gedenkt, sozusagen dieses Angebot zu verändern oder anzupassen dann, weil wir zum Beispiel auch keinen Parallelverkehr machen dürfen. Also wenn der Zug gerade zwischen Emlichheim und Neuenhaus unterwegs ist, darf nicht parallel zur gleichen Zeit auch ein Bus fahren. Dann würde man sich ja gegenseitig konkurrenzieren, das macht ja auch keinen Sinn. Also wird der Bus einen anderen Takt bekommen, andere Abfahrtzeiten bekommen und auch einen anderen Linienverlauf bekommen.
Ja, das klingt ein bisschen so, als ob sich dann da auch die Situation spürbar verbessern könnte. Aber das liegt im Endeffekt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, daran, wie viel Geld ist der Landkreis bereit, in diese Erneuerung des Nahverkehrsplans zu pumpen, oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, ist ja auch eine Frage, was können wir möglicherweise auch umschichten? Also wir kriegen ja durchaus auf der einen Seite auch in Anführungsstrichen auch eine Entlastung weil ja der Zug jetzt stündlich Emlichheim, Lahrwald, Hochstede, Feldhausen erreicht. Diese Mobilität wird ja vom Land Niedersachsen quasi bestellt und bezahlt, wobei das Land wiederum das Geld vom Bund bekommt. Das ist alles seit 1994, seit der Bahnreform so geregelt. Und nur, um dass man das auch weiß als Hörer dieses Podcastes, wenn der Bund das Geld für die Bundesländer bereitstellt, um Nahverkehr auf der Schiene zu bestellen, dann ist es Steuergeld, was der Autofahrer bezahlt, weil es wird aus der Mineralölsteuer genommen.
Ah ja.
Also nur, dass man das mal weiß, wo es denn alle herkommt. Ja, das sind jetzt, glaube ich, irgendwie so um die 10 Milliarden, die der Bund jedes Jahr bereitstellt für Bestellung Nahverkehr auf der Schiene. Also das mal so am Rande jetzt. Wo kommt das alles her? Ne?
Ja.
Aber ansonsten ist das so, dass der Landkreis natürlich da auch guckt, was nehmen wir an Leistung an der einen Stelle weg und packen es an der anderen Stelle hin, dann ist es ja erstmal keine Veränderung. Die Veränderung, die wir als Benthamer Eisenbahn erfahren werden, ist das Thema Fahrgeldeinnahmen. Wir haben ja zu einer Zeit kalkuliert, als nicht sichtbar war, dass das alles mal mit dem Zug so schnell und so weit geht. Aber der Zug wird uns ja eine ganze Menge Fahrgeldeinnahmen wegnehmen. Also Leute, die heute noch mit dem Bus fahren, fahren vielleicht morgen nicht mehr mit dem Bus von Emlichheim nach Nordhorn, sondern sie fahren mit dem Zug von Emlichheim nach Nordhorn. Das fehlt uns aber im Bus.
Ja.
Und das wird die spannende Frage, wie sich das entwickelt und wie wir damit letzten Endes dann gemeinsam mit dem Landkreis umgehen.
Ja, vielleicht sollen wir überhaupt noch mal aufs Geld kommen, auf Fahrpreise kommen. Also du hast ja eben schon mal gesagt, dass ein Großteil der Beförderung, das wird gerade in der Niedergrafschaft auch der Fall sein, Schülerverkehr ist. Schülerverkehr wird ja unter bestimmten Bedingungen vom Landkreis erstattet. Früher war das halt so, dass der Landkreis ein Monatsticket oder ein Jahresticket erstattet hat. Heute haben ja die jungen Menschen und alle anderen auch die Möglichkeit, das Deutschlandticket zu nutzen.
Genau. Das ist jetzt seit gut 2 Jahren im Markt, das Deutschlandticket. Und ja, alle Landkreise haben natürlich auch die Maßgabe, dass sie gucken müssen, wie sie sozusagen ihre Schüler am günstigsten dann unter den geltenden Bedingungen dann zur Schule bekommen. Und das Deutschlandticket ist ein Ticket, was natürlich auch die Landkreise dann einkaufen dürfen. Wir müssen uns natürlich nur darüber im Klaren sein, dass das Geld, was da die Landkreise jetzt einsparen, fehlt dem System Nahverkehr. Das wird jetzt im Moment noch bezahlt von Bund und Land über so eine Art Rettungsschirmverfahren. Das endet aber Ende 2025. Das heißt, ab 1. Januar 2026, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, werden wir eine möglicherweise bittere Wahrheit dann bekommen in der Grafschaft. Entweder gibt es eine Fortführung des Deutschlandtickets und wir haben auch eine vernünftige Finanzierungsform auch im ländlichen Raum gefunden, oder aber wir machen die Rolle rückwärts und gehen in unsere alte Tarifstruktur und dann kann der Landkreis natürlich nur wieder die alten Tarife dann kaufen.
Also nochmal eben für den Laien. Das Deutschlandticket ist eingeführt worden und kostete 49 Euro.
Ja.
Und dann ist lange gestritten worden, vor ein paar Wochen war das, ab nächstes Jahr soll es dann, glaube ich, jetzt
58
kosten. So, und ob es dann ab 2026 überhaupt noch eins gibt, wissen wir nicht, hast du gerade gesagt. Und wenn es noch eins geben sollte, wird es wahrscheinlich noch teurer werden.
Das will ich nicht sagen, dass es teurer wird. Die Frage ist, wie sich die Bestellerorganisation, wenn man so will, also der Bund, der eigentlich vordergründig für den Nahverkehr gar nicht verantwortlich ist, das machen die Länder, die sind für den Verkehr auf der Schiene verantwortlich, und die Landkreise und Städte für den straßengebunden, also den Busverkehr verantwortlich, wie sich diese drei Spieler verständigen, wie man die Finanzierung letzten Endes dann sicherstellt. So, wenn da ist man im Moment bei. Ich will das jetzt nicht hier irgendwie sozusagen beerdigen oder den Eindruck erwecken, als wenn man das heute schon beerdigen kann. Da wird hart gerungen und gestritten im Hintergrund. Dann gibt es natürlich viel Geld, was über dieses Ticket ins System kommt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer kriegt welchen Anteil von diesem Geld? Und das müssen gerade jetzt die Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger regeln, dass sie ein vernünftiges Einnahmeaufteilungssystem entwickeln. Und auch das ist ja eine spannende Geschichte im Moment. Überall ist Druck auf dem Kessel. Aber ich bleibe immer dabei, alle müssen sich ein Stück weit ehrlich machen. Wir Verkehrsunternehmen, die Landkreise und Städte vor Ort, die Länder und der Bund, das große Ganze muss am Ende finanziert werden. Und dafür brauchen wir von wem auch immer entsprechend die Ausgleichsmittel.
du bist ja nicht nur Eisenbahndirektor in Bad Bentheim-Nordhorn, sondern du bist ja auch Vizepräsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV. Also darf ich mal davon ausgehen, dass du in diesen Diskussionen, die du gerade beschrieben hast, kräftig mitmischt.
Ganz genau. Wir sind in, ja, in einem Dauerdialog, wenn man so will, sowohl mit unseren Hauptamtlichen im Verband, als auch wir, die wir ehrenamtlich im Verband diese Position besetzen, wie wir dieses Thema ja gemeinsam mit der Politik irgendwie dann auch hinbekommen. Und ich glaube, sagen zu können, die Menschen in Deutschland jedenfalls überwiegend erwarten eigentlich von uns allen, dass es das Deutschlandticket dauerhaft gibt. Ob es dann 58 Euro kostet oder ein Schnaps obendrauf noch kommt, wird man dann sehen. Aber insgesamt haben doch alle jetzt kennengelernt und schätzen gelernt, wenn man ein solches Ticket hat, wie einfach es dann ist, Nahverkehr zu fahren. Weil ich muss mir nirgendwo mehr Gedanken machen, welches Ticket muss ich denn jetzt kaufen? Wenn ich aus dem Bus aussteige, brauche ich jetzt wieder ein Bahnticket. Oder wenn ich in Berlin bin, was ist denn jetzt das günstigste Tagesticket? Ist es das für Touristen oder gibt es noch ein anderes? Und dann steht man also, selbst ich, der ich aus dem System komme und öfter ja in Berlin bin, stehe dann wie ein Ochs vorm Berg vor dem Automaten und stelle mir die gleiche Frage. Was ist denn jetzt das richtige Ticket? In welcher Zone? Ist es jetzt das Einzelfahrschein oder kann ich dann doch besser ein Tagesticket kaufen? Und. Hast du alles nicht mehr? Und das ist doch der große Vorteil, den dieses Ticket letzten Endes allen in Deutschland, uns allen gebracht hat. Und deswegen glaube ich, ist so ein bisschen auch das Gefühl, was ich so wahrnehme, dass der Druck schon da ist, dass die Menschen eigentlich von uns allen Akteuren erwarten, findet eine Lösung, aber das Ticket muss bleiben.
Hier in der Grafschaft entlastet es hauptsächlich die Kreiskasse, weil der Schülerverkehr für den Landkreis günstiger wird. Aber wie gut seid ihr informiert über eure Fahrgäste, über Bus- und Bahnfahrgäste? Nutzen auch in Anführungsstrichen Normalfahrgäste verstärkt solche Möglichkeiten oder ist da doch der Einzelfahrschein immer noch das Entscheidende?
Na, sowohl als auch. Man kann sagen, seitdem das Deutschlandticket im Markt ist, gibt es einen Hochlauf. Das ist nicht von Anfang an, dass alle für sich erkennen, ob das Deutschlandticket für sie das richtige Ticket ist. Da sind noch viele in der Grafschaft, die sagen, also ich bin ja vielleicht nur dreimal im Monat unterwegs, da brauche ich jetzt kein Deutschlandticket für. Aber dann stellen sich vielleicht mit der Zeit andere Gewohnheiten ein und man stellt plötzlich fest, es könnte doch sein, dass ich öfter unterwegs bin und vielleicht gar nicht nur in der Grafschaft, sondern auch zwei, dreimal noch nach Osnabrück. Und dann ist das 58 oder jetzt 49 Euro Ticket für mich am Ende günstiger, als wenn ich mir diese Einzelfahrscheine kaufe. Also man ist ja relativ schnell, mit zwei, drei Fahrten nach Osnabrück hat man das Geld ja schon wieder raus. Von daher stellen wir bei uns in der Grafschaft auch fest, dass sich da Gewohnheiten verändern und dass dadurch auch immer mehr Menschen sich ein solches Ticket zulegen. Wegen der Flexibilität. Ich brauche da keine Gedanken mehr machen, nehme ich das Auto. Nee, ich fahre mit dem Zug und der Regiopa hat uns natürlich auch eine Qualitätsverbesserung hier in die Grafschaft gebracht, weil Zug ist eine andere Qualität noch als Bus. Jedenfalls wird es vom Fahrgast so wahrgenommen. Und dann steige ich in Neuenhaus ein, in Bentheim um und fahre weiter nach Osnabrück oder wo auch immer hin. Und nutze dafür dann das Deutschlandticket.
Ja, das Qualitätsplus endet oft am Bahnhof Bentheim.
Ja. Jetzt hast du mich erwischt hier.
Ja, weil da ja dann die viel gerühmten Anschlüsse nicht immer verfügbar sind.
Ja, das ist. Wir sagen ja immer positiv, wenn wir über unsere Fahrgastzahlen sprechen in der Grafschaft Bentheim. Wir generieren sie überwiegend aus dem sogenannten Binnenverkehr. Das heißt, die Menschen, die mit unserem Zug fahren, sind fast alles Leute, die zwischen Bentheim und Neuenhaus fahren. Und die wenigsten steigen in Bentheim um. Jetzt kann man sagen, ist das gut oder schlecht? Das ist eigentlich nicht gut, weil eigentlich muss das Nahverkehrssystem sozusagen wie ein Uhrwerk funktionieren und der Fahrgast muss sich, sagen wir jetzt mal mit ein paar wenigen Ausnahmen im Jahr, auf dieses System verlassen können. Das kann er sich im Moment nicht. Ich sage jetzt auch mal mit ganz viel Stolz, bei der Bentheimer Eisenbahn ist es derzeit so, dass wir sehr, sehr pünktlich unterwegs sind. Wir fahren mit rund 99% Pünktlichkeit. Wir haben kaum Zugausfälle. Also ist vielleicht auch ein Stück weit unser Erfolg des Binnenverkehrs, der Binnennachfrage, weil wir so zuverlässig sind. Und wenn wir das in ganz Deutschland wieder besser hinbekommen, dass wir zuverlässiger werden, werden wir auch in ganz Deutschland mehr Fahrgäste gewinnen. Und das System insgesamt wird weiter letzten Endes sich entwickeln können. Also da sind Abhängigkeiten. Von daher, ich bedauere das sehr, dass da in Bentheim das so schleppend und so schlecht klappt. Und ich hoffe nicht, dass wir das bis 2032 noch so erleben müssen, sondern dass die Akteure irgendeinen Weg finden, wie man hier diese Qualitätslücke bis dahin gut schließen kann.
Warum 2032?
Dann endet die Ausschreibung, der Vertrag mit dem derzeitigen Dienstleister, der den Verkehr zwischen Bielefeld und Bentheim oder Hengelo dann fährt.
Dann kann sich derjenige, aber auch jeder andere neu bewerben um diese Linienkonzession.
Genau, ganz genau. Dann ist die wieder offen in Europa.
Nun ist unser Thema heute der Nahverkehr in der Grafschaft. Trotzdem würde ich noch mal bitten, einen Blick sozusagen in die ganz weite Zukunft zu wagen. Wenn wir unter dem Gesichtspunkt Klimawandel, Klimaschutz sprechen, ist ja eigentlich ein Dieseltriebwagen nicht unbedingt das, was wir haben wollen.
Ja, hast du recht.
Wie geht's da weiter? Es gab so vor einem Jahr ungefähr den Hype, wir wollen die Züge mit Wasserstoff betreiben. Das scheint inzwischen wieder ein bisschen abgekühlt zu sein, richtig, das Thema.
Ja.
Experten sagen, nee, also wenn es wirklich vernünftig werden soll, dann muss das elektrifiziert werden. Und dann gibt's ja auch für den Regional- und Fernverkehr vielleicht noch eine andere Perspektive. Wagst du da irgendeine Prognose?
Ja, also das würde ich sogar sehr gerne machen, weil, also einmal die, wenn ich jetzt von der Flughöhe Deutschland spreche, dann halte ich es für richtig, dass man natürlich sich die Antriebstechnologien, die klimaneutralen, angucken muss, wo passt welches Antriebssystem. Aber man muss dann auch ehrlicherweise dazu sagen, wir haben seit gefühlt gut 100 Jahren im Straßenbahnbereich und anderswo, früher auch mit den O-Bussen, Elektromotoren.
Mhm.
Also wir sind da relativ weit, was die Innovation angeht. Warum, verstehe ich manchmal nicht, warum treiben wir dieses Thema Elektrozüge da nicht stärker noch voran und bauen letzten Endes weiter Oberleitungen, nehmen uns ein Programm vor, dass wir jedes Jahr eine bestimmte Kilometeranzahl in Deutschland bauen wollen, dass wir dann vielleicht sagen können, 2040 haben wir das gesamte Netz in Deutschland dann elektrifiziert. Ich habe den höchsten Wirkungsgrad, wie man so schön sagt. Wenn ich unter dem Fahrrad fahre, dann steht das Windrad direkt neben der Bahnlinie und speist im Grunde genommen dann über den Fahrrad den Zug. Also das ist jetzt einfach gesprochen in meiner bildlichen Sprache, aber so ist es. Dadurch kommt ein hoher Wirkungsgrad zustande. Wenn ich den Strom erst umwandeln muss in eine andere Form, um sie dann, wenn er wieder genutzt wird, wieder in eine andere Form umzuwandeln, dann habe ich nicht so einen hohen Wirkungsgrad und habe dann auch Wirkungsverluste, wenn man so will. Von daher haben wir jetzt gesehen, bei den Wasserstoffzügen, die Brennstoffzelle ist nicht so weit, dass sie diese Leistungsschwankungen doch abfedern kann. Also die Züge sowohl im nassen Dreieck oben, Zeven, als auch im Frankfurter Raum haben doch sehr starke Ausfälle. Und wir sind froh, dass wir 2016, als wir die Fahrzeuge bestellen mussten, dass wir da nicht auf Wasserstoffzüge gesetzt haben, sondern dass wir diese Fahrzeuge erstmal genommen haben. Also die Old Economy.
Weil sie betriebssicherer waren. Ja.
Ja, weil du musst dir das vorstellen, wir hätten jetzt 5 Wasserstoffzüge hier und von den 5 laufen 3 nicht. Ständig. Und wir hätten hier keinen Fahrplan, der richtig fährt. Die Leute, die würden doch alle sagen, hört doch auf mit dem Nahverkehr auf der Schiene. Braucht doch kein Mensch. Guckt doch, funktioniert da in der Grafschaft auch nicht. Mhm. Jetzt haben wir 5 Dieselzüge und man muss sagen, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben auch den Bau der Dieselzüge durch Experten, die früher diese Züge selbst entwickelt haben wir begleiten lassen. Also während der gesamten Bauphase waren die immer wieder da und haben geguckt, ob die Firma Alstom in Salzgitter wirklich alles richtig macht. Weil irgendwann werden die Klappen davor gemacht, dann siehst du nicht mehr, was dahinter passiert ist. Und dann hast du die Störungen im Zug, was keiner wollte. Wir haben relativ geringe Störausfälle bei unseren Zügen. Von daher ist das alles zusammengenommen mit einer der Garanten, warum die Nachfrage so hoch ist, warum wir so pünktlich fahren, warum wir kaum Zugausfälle haben und die Menschen so zufrieden sind. Jetzt können wir sagen, ja, wir fahren mit Diesel, stimmt, und der Diesel ist jetzt nicht der sauberste. Diese Züge haben aber die saubersten Motoren drin, die man zu dem Zeitpunkt kriegen konnte. Aber 2036 ist definitiv Schluss mit Dieselzügen in Niedersachsen. Das hat das Land beschlossen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich jetzt 2024 auf den Weg machen, dass wir die Planung aufnehmen, wie können wir bis 2036 unsere gesamte Strecke elektrifizieren, sodass dann 2036 Elektrozüge kommen, die einen Stromabnehmer oben drauf haben und die dann über unsere Strecke fahren. Und das hilft dann auch dem Güterverkehr, weil 2700 Tonnen Züge, weiß ich im Moment gar nicht, mit welcher Technologie wir sie ziehen sollen, außer der Dieseltechnologie, oder halt mit Elektrolokomotiven unter einem Fahrdraht. Und auch da haben wir, glaube ich, dann alle zusammen, also beide Bereiche, Personenverkehr wie Güterverkehr, einen großen Vorteil. Sie fahren beide quasi emissionsfrei. Und die Leistungen, egal ob 2700 Tonnen oder ein Leichttriebwagen, können auf unserer Strecke dann auch weiter sauber abgebildet werden.
Also das heißt, du rechnest damit, dass ihr bis 2036 auch ein Fahrdraht habt über dem BE-Gleis?
Ja, also wir werden uns auf den Weg machen und ich hoffe, dass der Bund auch die sogenannten nicht bundeseigenen Eisenbahnen, die wir sind, in sein Förderprogramm jetzt mit aufnimmt und dass auch wir dann sozusagen in den Plan hoffentlich kommen, dass wir elektrifizieren können. Der Bund hat übrigens, das muss man auch dazu sagen, hat vor Jahren schon die Gesetze entsprechend angepasst. Früher war es so, dass wir für eine Elektrifizierung zwingend eine Planfeststellung brauchten. Also eine formelle Baugenehmigung, wenn man so will, ja, mit Beteiligung der gesamten Öffentlichkeit. Das ist verändert worden. Heute gilt es als Zubehör und wir brauchen für die Elektrifizierung keine Plangenehmigung, keine Planfeststellung. Im Grunde genommen können wir alles kaufen und aufbauen.
Was ja eine wesentliche Vereinfachung und im Grunde auch Beschleunigung für die Umrüstung wäre, wenn es denn so käme.
Genau.
Fehlt nur noch das Geld.
Ja, genau.
So ist das. Ja, vielleicht so ganz zum Schluss noch mal die Frage. Kommen wir zurück auf das Nahverkehrssystem. Junge Menschen sind heute wesentlich affiner zu öffentlichen Verkehrsträgern. Die sind nicht mehr so scharf darauf, das eigene Auto zu haben. Hier im ländlichen Raum ist das eine Entwicklung, die vielleicht sich ein bisschen verzögert erst einstellt. Aber im Ballungsraum gibt es ja viele junge Menschen, die machen nicht mal mehr einen Führerschein, geschweige denn, dass sie ein Interesse daran hätten, sich ein eigenes Auto zu kaufen. Diese Menschen werden auch hier immer stärker darauf gucken, wie attraktiv ist denn unser öffentliches Nahverkehrssystem? Bahn und Bus als ein System. Und diese Menschen können ja vielleicht auch, wenn sie noch gar nicht 18 sind und gar nicht den Führerschein machen können, zunehmend Schwierigkeiten kriegen, überhaupt zu ihrem Arbeitgeber zu kommen. Was rätst du denn solchen jungen Menschen?
Tja, also das, was wir am Anfang gesagt haben, unser Ziel muss sein, dass wir die großen oder sagen wir mal die Gewerbegebiete mit den wichtigen Arbeitgebern, dass wir sie mit dem öffentlichen Nahverkehr zukünftig erreichen können. Wir müssen in der Region uns, glaube ich, noch weiter auf die moderne Mobilität einstellen, die wir dann teilweise jetzt auch aus den größeren Verkehrsräumen erleben und mitbringen. Stichwort ist hier, wie bauen wir dieses Thema Carsharing weiter aus? An den Bahnhöfen haben wir überall überwiegend jetzt schon ein Auto stehen. Aber wie bringen wir dieses Thema noch mehr in die Bevölkerung, dass man also auch mit dieser Art der Mobilität auf das eigene Auto verzichten kann, weil ich ja nicht jeden Tag ein Auto im Zweifel brauche. Und wenn ich es nicht jeden Tag brauche, sondern vielleicht nur einmal in der Woche, kann ich es ja auch über so ein Sharing-System möglicherweise dann mir organisieren und spare vielleicht am Ende auch des Jahres noch ganz viel Geld, als wenn ich mir ein eigenes Auto vorhalten muss. Das andere ist das Thema Fahrräder, Leihfahrräder, vielleicht auch Leih-E-Bikes an den Bahnhöfen. Wir sind mit den Niederländern da im Gespräch, dass wir, wenn wir die Linie von Coevorden jetzt bis Bentheim durchbinden, dass wir quasi mit den Niederländern zusammen ein einheitliches Fahrradverleihsystem an den Bahnhöfen installieren, sowohl für die mit voller Muskelkraft fahren wollen, als die auch mit dem E-Bike unterwegs sein wollen. Wir müssen sicherlich nochmal das Thema Taxenverkehre hier in der Grafschaft nochmal unter die Lupe nehmen. Ich habe da den Eindruck, wir verlieren an der einen oder anderen Stelle diese dann doch sehr flexiblen Angebote. Wie kriegen wir da die Lücke wieder geschlossen? Sind wir auch mit dem Landkreis im Gespräch? Viele Jugendliche, die im Ausland sind oder in den Großstädten Berlin oder München oder Köln sind, bringen ja dann das Thema Uber mit, ist ja in aller Munde, wie das funktioniert. Auch da müssen wir ein Auge drauf haben, wie wir hier die Flexibilität durch Nutzung von Apps dann auch weiter verbessern können, sodass das Ziel muss eigentlich sein, dass jemand wirklich erkennt, ich kann auf das eigene Auto verzichten, weil ich habe über dieses Angebot alle Möglichkeiten, mir meine Mobilität so zu organisieren, wie ich sie jeden Tag unterschiedlich brauche.
Also ich erlebe einen engagierten Eisenbahndirektor, wie immer. Und ich höre da heraus, dass da noch viel zu tun ist und dass Stichwort Nahverkehrsplan. Wenn man es wirklich ernst meint mit einer besseren Erreichbarkeit sowohl von Wohngebieten als auch von Gewerbegebieten auf den Landkreis, doch noch einiges an mehr Ausgaben zukommen muss und man da politisch dann entscheiden muss, ob man das wirklich will und wenn ja, ob man das Geld dafür bereitstellen kann.
Absolut. Und ich persönlich finde, der Zug, wenn wir da jetzt mal am Ende nochmal drauf reflektieren, der Zug bringt uns einen solchen Schub in der Frage der Mobilität. Da hoffe ich darauf, dass die alle politisch Verantwortlichen, sowohl in den Gemeinderäten als auch im Kreistag, dass sie das auch ein Stück weit für sich erkennen, dass das eine Riesenchance ist für uns in der Grafschaft, uns auch auf diesen Weg jetzt zu machen, nämlich eine wie auch immer veränderte Form der Mobilität und des Mobilitätsverhaltens auch in der Grafschaft umzusetzen.
Ja, Joachim, das war ein tolles Schlusswort. Das war er nämlich schon wieder, unser Podcast-Chefsachen. Vielen lieben Dank, Joachim Behrens.
Sehr gerne.
Vorstand der Bentheimer Eisenbahn AG. Ich habe es noch hingekriegt.
Ja.
Genau. Ja, und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie so lange dabei waren. Ich glaube, das war eine hochspannende Thematik und eine hochspannende Diskussion, die wir hier hatten. Und damit auch wiederhören bis zur nächsten Folge. Hören Sie auch dann wieder gerne rein bei Chefsachen, dem Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.